Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby und Oscar. Die Sache ist ja die, wir hatten von Freitag und Samstag ein relativ starkes Kontrastprogramm, was unsere Rugby-Kost anging. Freitagabend noch die hohen Höhen der Pro D2 und am Samstag die tiefen, tiefen des internationalen Testspielfensters. Aber vielleicht die großen Spiele mal vorweg. Du hast die Katastrophe, die Schande des Jahrzehnts live im Stadion miterlebt. War denn zumindest die Atmosphäre gut?
Ja, so erst natürlich Hallöchen, schönen Abend von mir oder schönen Morgen, wann immer ihr das euch auch anhört. Ich muss leider sagen, ich war ja da. Ich musste es ja mit eigenen Augen sehen. Du hast recht, die Fan-Experience ist schon echt nicht schlecht im Stade de France. Also das Feuerspiel, die Lichtshow war atemberaubend und echt was Besonderes. Nur danach hat es halt leider aufgehört mit was Besonderem. Es war so ein Spiel, was man, denke ich, als Südafrikaner wirklich gut verfolgen konnte. Als Franzose war es dann doch dann nicht so gut. Ja, es hat nicht so Spaß gemacht, sagen wir mal so. Aber ich lege mich hier fest, wenn die so weiterspielen, die Südafrikaner, dann wette ich mein Haus darauf, dass die wieder Weltmeister werden, weil wer soll dieses Team stoppen? Die waren einfach extremst gut. Das ist leider so. Du hast es wahrscheinlich gar nicht gesehen, oder, Marc?
Ich habe es gesehen. Ich meine, ich war ja vom Sport Samstag relativ irritiert. War wieder so eine richtige Retro-Experience. Ich habe vorher noch Rennen gegen Narbonne geguckt, was ja nun nicht unbedingt ein Gaumschmaus war, und habe dann hatte auf dem Bildschirm das Frankreich-Südafrika-Spiel und auf den Ohren den überraschenden Hertha-Sieg gegen Kaiserslautern, was ja, damit war ja nie zu rechnen, dass sie tatsächlich irgendwie eine Serie haben. Von daher war es so ein Wechselbad der Gefühle, wie man immer so gerne sagt. Ja, also das, was ich irgendwie rausnehme, ist halt schon dieses, wer soll dieses Paket von Südafrika in irgendeiner Art und Weise stoppen?
Was ich halt so krass fand, auch also die Bank von Südafrika und die Bank von Frankreich, da kommen so irgendein Südafrikaner, ja. 2 Meter groß, 100, RJ Snyman, ich habe ja auch gegen ihn gespielt letztes Jahr, noch so 135 Kilo, 2 Meter 10 oder nicht, ja. 2,4, 2,5, und dann 2,3 Frankreich ist halt Oradou. So. Ja. 100, was wiegt der? Ich google mal kurz, dann, damit ich Bescheid weiß. Wenn ich nichts Falsches sage.
Er ist aber zumindest kein zweiter Meafu. Ich glaube, das kann man schon mal festhalten.
Er wiegt, wenn ich das hier richtig sehe, wiegt er 105 Kilo. So. Das ist nicht enough, ja. Das ist einfach nicht enough. Ja. Wenn du halt dann RJ Snyman hast und der wiegt dann halt einfach mal 131. Ja, da geht das Paket in eine Richtung. Und das, das kann man irgendwie, da kann man sicherlich das Coaching dann auch an der Art und Stelle kritisieren. Sicherlich auch die Gassen von den Südafrikanern super leicht verteidigt, einfach jetzt springt einfach vorne und auf dem Boden klein wir euch dann um. Und dass man dann auch, ja, da an der Gasse dann nicht die richtigen Lösungen gefunden hat, das fand ich schon krass irgendwie, dass man da den Südafrikanern, das war ja geplant, nehme ich an, das war ja erprobt, dass Südafrikaner sagen, ihr könnt immer vorne springen, wir geben euch jeden Ball, aber ihr habt halt überhaupt keine Plattform anzugreifen. Wenn ich mit der Hintermannschaft angreifen will, will ich in der Regel den Ball ja etwas weiter hinten haben, weil sonst habe ich ja die, bin ich hier eben schneller. Ne? Und ja, das Coaching kann man sicherlich ja da auch kritisch sehen und haben ja auch viele, wenn man zumindest so die französische Medienlandschaft sich angeschaut hat.
Ja, also ich meine, vielleicht nochmal für den Kontext, also ja, viel wurde, also es wurde ja wirklich viel über, und berechtigterweise über die WM, wo das, ja, das Viertelfinale geredet, aber ich meine, die Bühne war ja schon wirklich viel größer, geht's ja nicht. Marktanteil von 35% im französischen Fernsehen. Die Leute waren
über 80.000 gehypt. Menschen im Stadion, die über 100 € fürs Ticket bezahlt haben. Ist ja auch nicht immer so, ne? Auch im Stade de France gibt's ja auch mal Tickets, die günstiger sind, sagen wir mal so. Und trotzdem ausverkauft.
Und ja, und wobei das Ausverkauft ist immer so eine Sache, ne? Die französische Fußballnationalmannschaft hat jetzt vor ein paar Monaten, haben die im Stade de France vor irgendwie 11.000 Leuten gespielt. Länderspiel. Also das mit dem Ausverkaufen ist halt auch immer so eine Sache, ne? Aber das war schon ja an vielerlei Stellen mit sehr irritierenden taktischen Entscheidungen. Sicherlich ein Gradmesser und sicherlich eine Frage von, okay, wir testen unsere Schwächen aus, aber dass man, ich war so ein bisschen irritiert, dass du sagst, du versuchst, die hohen Bälle auf die Außen zu spielen und lässt dann aber deine Flügelspieler, die gut bei den hohen Bällen sind, oder nimmst du nicht mit. Also wenn
das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Pinot hat ja auch so einen Versuch gelegt. Ramos, zack.
Ja, es hat einmal gut funktioniert.
In der ersten Minute sogar. Oder nicht in den ersten Minuten.
Auf der anderen Seite hat man sehr einfache Versuche kassiert auch. Also der erste Versuch von Kobus Reinach war ja schon wirklich geschenkt eigentlich. Das, also ich...
Da muss man sagen, in der ersten Halbzeit auch 9 Punkte oder, ich glaube, nee, nicht 9 Punkte, oder 8 Punkte vom Kicking Tee nicht gemacht worden. Auch es hätte alles auch nochmal punktemäßig deutlich schlechter aussehen können.
Ja. Man kann nicht behaupten, dass Frankreich dieses Spiel knapp verloren hätte. Und dafür, wie hoch die Erwartungen an dieses Spiel waren, ist das, glaube ich, schon eine sehr herbe Enttäuschung. Die vielleicht nicht ganz fair ist, weil Südafrika nun mal, sie sind besser, keine Frage, zweifacher Weltmeister, jetzt oder bei letzten beiden WMs klar Weltmeister geworden. Vielleicht muss man sich als Frankreich zum aktuellen Zeitpunkt auch eingestehen, wir haben noch Potenzial nach oben oder noch sehr viel Potenzial nach oben, bevor wir da mitspielen können. Aber
ja, ich habe einfach nicht verstanden, warum bestimmte Spieler nicht dabei sind. Ich meine, klar, viele waren ja auch verletzt, muss man ja auch fairerweise sagen, viele Verletzte.
Ja.
Aber es hat halt nicht gereicht, ne?
Ja.
Ich meine, das Team, was die Weltmeisterschaft gespielt hat, war ja ein komplett anderes. Ich meine, hat ja noch ein Sekou Makalou mitgespielt, ne? Da hat ja noch ein Sekou Makalou auf der Bank. Also, aber das hat auch nicht gereicht. Da hat er auch ein Dupont gehabt, auch Enter Mack hat, glaube ich, nicht eins seiner besten Spiele. Also das war alles anders als ein toller Abend, das muss man so wirklich leider sagen.
Ja.
Habe ich auch noch nie erlebt, dass im Stadion die Leute frühzeitig gegangen sind. Also es war wirklich, als dann die in der 76. Minute dann die Südafrikaner einen Versuch gelegt haben, da sind die Leute wirklich in Scharen aus dem Stadion gestürmt. Das war krass. Wie beim Fußball, alle sind aufgestanden, komplett gefrustet laufen sie runter. Das sind eigentlich nur so Szenen, die man aus dem Olympiastadion kennt, wenn es mal wieder 4-0 gegen die Hertha steht. Dass die Leute einmal nach Hause gehen, in den Koffer packen und das im Fußball zu sehen, das im Rugby zu sehen, das war schon, ja, kennt man nicht.
Also ich muss auch sagen, dafür bin ich zu geizig, wenn ich ins Stadion gehe. Dafür bin ich einfach zu geizig, wenn ich denke, ich habe so viel Geld dafür bezahlt, ich will es voll, auch wenn es nicht läuft, will ich es voll auskosten. Aber ehrlicherweise habe ich dann den Fernseher auch ausgeschaltet.
Siehste? Du bist auch früher nach Hause gegangen.
Ja, also habe ich... Weil ich dachte, also hier passiert nichts mehr. Und dann, gut, zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgeschaltet habe, da hat Südafrika danach noch einen Versuch gelegt. Also,
es wurde nicht besser.
Es wurde nicht besser. Ich hatte zumindest.
Um vielleicht mal von der einen Stadion-Experience zur anderen Stadion-Experience zu kommen und dann springen wir ein bisschen. Du warst ja am Freitag, warst ja im Stadion. Ich war auch im Stadion, aber du warst auch im Stadion. Du warst ja beim Top-Duell des zehnten Spieltags der Pro de Deux warst du ja anwesend. Ja. Ne, wer gegen wann? Wir gewinnen 22-13 gegen die Bretonen, die bis dahin nur einmal verloren haben die Saison. Wie fandest du es? Du hast ja schon ein bisschen auf Instagram gepostet, aber du kannst ja nochmal hier für die Zuhörenden, kannst du nochmal zusammenfassen.
Ich war tatsächlich sehr begeistert.
Er kennt sich ja jetzt aus. Er hat jetzt alles gesehen, was dieser Verein und diese Stadt zu bieten hat. Trainingszentrum, alles.
Ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr stimmig. Also es gut, wie jedes Stadion hat seine Vor- und Nachteile, ne? Wie jeder Ort. Ich fand, der Ort ist wirklich eine Reise wert. Kein langer Aufenthalt, aber eine Reise. Bleibt nicht eine Woche da, aber schon 3-4 Tage. Ich fand das Trainingszentrum fand ich sehr, sehr schön. Also, ja, ne, aber wie bei vielem in Nevers, dass du sagst, es hat Nevers, für meinen Eindruck, man sieht, dass es mal richtig gute Zeiten in der Stadt gab. Man sieht auch, dass die guten Zeiten seit ein paar Jahren vorbei sind. Aber eine sehr schöne, sehr stimmige Stadt. Und ich finde, da hat sich vieles bei dem Verein einfach sehr eingereiht mit diesem alten Bauernhof, wo das Trainingszentrum drin ist. Das ist sehr, sehr stimmig, finde ich. Und das Stadion ist auch sehr stimmig und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Stimmung war richtig gut. Also da habe ich zumindest auch bei anderen nominell größeren Zweitligisten deutlich schlechtere Stimmungen erlebt. Gut, auf der anderen Seite, das Stadion ist nicht propgerecht. Das muss man vielleicht schon sagen. Wir haben auf den Sitzen gesessen wie so ein Rittersport. Also richtig Arm und Beine, alles eingeklappt.
Weil es war praktisch gut.
Es ging nicht. Also es war richtig, richtig eng. Das heißt, wenn ihr auch in eurer Freizeit gerne mal eine Pizza isst, dann habe ich zwei Empfehlungen. Erstens, nehmt euch einen Stehplatz. Und zweitens, esst die Pizza vorm Stadion. Das war so der zweite
Grund. Fandest du die Würste nicht gut, Marc? Waren die nicht gut, die Würstchen, die da rumstanden? Die Brühwürste. Für 7 Euro.
Ich habe
zwei Stück plus Pommes.
6 Euro sogar nur.
6 Euro.
Und das ist halt so für mich so dieses Zwiegespaltene. Ich würde gerne sagen, dass die Verpflegung schlecht war. Aber das stimmt nicht. Also doch schon, das Essen war nicht gut. Also ich hatte nur Pommes und für 2 Euro Aufschlag hätte mir dann eben 2 von den Würsten dazu gekriegt. Das war es mir nicht wert, weil die Würste nicht gut waren. Die Pommes waren auch nicht geil. Aber 4 Euro für eine großzügige Portion Pommes.
Ja, riesig, die ist riesig. Die ist riesig.
Und für das, was wir für 3 Getränke, 2x Bier, einmal Cola bezahlt haben und für die Pommes, da kannst du in anderen Stadien, in Oyonnax habe ich dafür für das gleiche Geld einen Burger gekriegt, ohne Beilage.
Und man muss auch noch sagen, vor dem Stadion gibt es ja verschiedene Läden auch und so Stände und Bars, wo man sich auch was zu essen holen könnte. Und das ist ja eine kleine Stadt, da reden wir wirklich von 30 Metern.
Ja. Ja, ne? Also das wäre schon die Empfehlung. Also ich fand es preislich sehr angemessen. Ich fand es nur aber halt auch einfach nicht gut. Aber ich muss halt auch in Fairness sagen, ich hatte nur die Pommes. Es gab auch ja noch mehrere andere Stände, wo es was gegeben hätte. Wir haben uns nicht durchgekostet. Das vielleicht, aber ne, wie du gerade gesagt hast, also es war die Stimmung auch vorm Stadion fand ich richtig schön, also wir waren ich bin ja, das haben wir ja schon hinreichend geklärt, jemand, der sehr gerne sehr zeitig im Stadion ist und Ankick war ja um 21 Uhr, wir waren um kurz vor 7 waren wir am Stadion und da war ja schon vorm Stadion richtig was los und das war eine richtig schöne, freundliche Stimmung. Gut, die Baustelle da ist eine Baustelle zwischen der Hauptverbindung oder die eine Straße, die man lang gehen kann. Und das war dann schon im Dunkeln ein wenig. Und du sagst, ja gut, auf dem Rückweg, wenn man ein paar mehr Bier trinkt, könnte das schon zu dem ein oder anderen gebrochenen Knöchel führen. Aber hat's nicht, also alles gut. Voll in Ordnung. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Wir hatten einen richtig guten Abend.
Und wir haben auch noch gewonnen, ne? Das kommt auch dazu.
Das ist auch natürlich umso besser. Das kommt noch dazu, gewonnen. Gut, vielleicht das. Also das Spiel war spannend. Dafür kein Weg dran vorbei. Es war ein richtig spannendes Spiel mit einem 60 Minuten langen, echt gutem Rhythmus. Danach ein wenig gehindert davon, dass wann ein wenig die Spieler ausgegangen sind. Ohne Hakler oder ohne fitten Hakler hieß es dann natürlich, Ja, zweimal weniger, weil simuliertes Gedränge. Es hieß dann, Marco Vonipola musste die Gassen einwerfen in der 80. Minute für einen Prop, der das Spiel mehr oder weniger durchgespielt hat. Oder zumindest 60, 70 Minuten gespielt hat. Da konnte Wander natürlich auch nicht mehr viel holen. Aber
Heißt
es war.
übersetzt, jede Gasse haben wir geschenkt bekommen, weil der Mann keinen Springer treffen konnte. Was auch normal ist ja auch kein Haker.
Für einen Prop hat er gut eingeworfen.
Ja,
Aber
100%.
es ist schon eine ziemlich harte Einschränkung. Es ist so, als würdest du sagen, für einen Blinden hast du relativ wenig Menschen überfahren. Ist halt schon, wo du sagst, ja, ne, es mag sein, aber einer ist vielleicht schon zu viel. Gut, ich meine, ich sag mal, in der ethischen Frage liegen da schon Welten zwischen den zwei Themen, aber trotzdem, für einen Prop hat er gut eingeworfen. Nur leider
Ja, ich
eben halt
verstehe,
auch
was du
nur für einen
meinst.
Prop.
Ich verstehe, was du meinst. Ja, ich meine, wandern ja auch jetzt nächste Woche spielen sie ja selber in Rennes im großen Fußballstadion. Man hat nachher noch mit Erik am Bus gesprochen, da muss jetzt irgendwo ein Hakler hergezaubert werden, ne? Weil jetzt einer hat, alle drei sind jetzt verletzt. Irgendwo müssen die jetzt herkommen. Wo, das schauen wir mal.
Bleibt ja eigentlich nur die U23 eigentlich, oder? Weil
Ja, hatten wir schon gesagt, er meinte, es gäbe wohl jemanden da aus der U21, der muss jetzt hoch, der muss jetzt ran. Ran an die Buletten.
ja, auf der anderen Seite Feuertaufe hat ja auch was. Also ist dann, aber es
Immer dann ins kalte Wasser geschmissen, wie man so schön sagt.
ja, in Fairness, in der Atlantikküste ist das Wasser selten warm. Und daher, solange es die Galette hinterher sind, dann ist ja alles gut. Flutscht wie bretonische Butter. Weiß ich nicht. Nee, aber war ein sehr schönes Spiel. War ein sehr schöner Abend. Es war auch eine sehr schöne Woche. Ich habe meinen Ausflug nach Nevers sehr genossen.
Also du würdest also den Leuten empfehlen, es lohnt sich nach Nevers zu fahren. Man kann auch die ganze Loire dann runterfahren. Und das ist ja auch nur aus Paris 2 Stunden entfernt. Also wenn man dann in Paris ist, dann kann man das, denke ich, nochmal mitnehmen. Ne?
Ja,
Auch wer
also
sich
das
für
finde
Wein
ich auch.
interessiert, Sancerre, du hast die ganzen Loire-Dörfer mit den ganzen Weinanbaugebieten. Ja, das Burgund halt, ne? Wie es kennt. Ja,
Ey, und ich meine, wenn du in Paris bist, realistisch gesehen, ne, was machst du denn in Paris auf dem Freitagabend? Da spielt doch gar kein Prodidö-Team mehr, da musst du doch mal wer fahren. Freitagabend in Paris, was machst du denn sonst?
kommt
Also
nach
sind wir mal
Nevers,
ehrlich.
kurbelt hier den Tourismus an. Obwohl der eigentlich extremst gut läuft, der Tourismus auch bei uns. Das denkt man manchmal gar nicht so, aber ich meine, ich habe das ja gelesen, irgendwie 110 Millionen irgendwie Touristen im Jahr in Frankreich. Ja, irgendwo müssen die sind ja überall, also die sind auch Nevers. Die sind wirklich überall.
Wir waren gute Touristen, also wir haben sehr viel Geld da gelassen.
Das kann ich
Also
bestätigen.
das vielleicht noch auf der positiven Seite. Es ist schon wirklich krass, wie günstig der Verein letzten Endes ist. Also 50 € für ein Replika-Trikot, 15 € für ein Trainings-T-Shirt, 30 € für ein Pullover. Also ich glaube, ich habe noch nie so
Und auch
günstig
von der
Merch
Quali
gekauft.
jetzt nicht so schlechter, ne? Muss man auch
Ja.
fairerweise sagen.
Ich habe das letzte Mal, dass ich so günstig irgendwie Klamotten gekauft habe, war in Montpellier, als sie ihre ganzen alten Coq Sportif-Sachen raus verramschen mussten, weil sie ja jetzt bei Hummel sind. Und da habe ich auch einen Pullover für 25 € gekostet, aber halt auch mit 60% Rabatt. Ne? Also kann man schon echt, kann man wirklich nicht sagen. Also das war günstig, war auch schön. Also die Caps sind richtig schön. Es gibt Pralinen mit Vereinslogo. Ich finde, das ist immer so eine Sache, die kann man echt mitnehmen. Nee, ist gut. Also es war wirklich ein sehr gelungener Ausflug.
Also Leute, wenn ihr noch nichts vorhabt für euren nächsten Urlaub, Kurztrip, dann schaut euch doch mal das Burgund an mit seinen allen Ecken und Kanten und kommt auch nach Nevers. Denn hier ist es super, super und vor allen Dingen mark-approved.
Ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Ich bin als Meckerer verschrien. Aber wir haben gut gegessen. Eine Person, die in den nächsten Jahren weniger gut essen wird und vermutlich auch nicht den Burgund besucht, das ist George Tildsley.
Wer ist denn
Falls ihr
das?
euch
Schon bei
erinnert.
Angoulême, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, falls ihr euch nicht an die Geschichte erinnert. Wilde Geschichte. Der Mann hat ja bei Perpignan gespielt, hat also Katz, war siebener Nationalspieler für Neuseeland, hat dann in Agen gespielt, ist von Agen nach Perpignan gewechselt und sollte dann als Medical Joker nach Toulouse, nicht als Medical Joker, als WM Joker 23 nach Toulouse wechseln. Nur wurde leider in der Zwischenzeit wegen häuslicher Gewalt verurteilt. Daraufhin hat Toulouse, und das rechne ich ihn ja wirklich hoch an, gesagt, also so jemanden werden wir, so jemand wird niemals das Trikot des Stade Toulousain tragen. Nee. Und daraufhin, wie es dann so oft in Frankreich war, hat Agen gesagt, was ein Spieler, den wir billig kriegen, also wo soll er denn jemals wieder auf die Füße kommen, denn wenn nicht in seiner Familie in Agen, wo er seine Karriere in Frankreich gestartet hat. Haben ihn also verpflichtet. Ding war nur, dass er, als er dann zu einem Spieltag nicht aufgestellt wurde, zu einem Heimspieltag, hat er sich anscheinend sehr stark betrunken, ist zur Halbzeitpause in die Heimkabine halb eingebrochen und hat den Co-Trainer geschlagen. Wurde daraufhin, ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, entlassen. Aber anstatt, dass der französische Rugby seine Lektion gelernt hat, hatte er eine Woche später einen neuen Vertrag in Zwei-Ungulem. Und du sagst, ja, das ist sicherlich eine clevere Entscheidung, den Spieler zu verpflichten, der gerade seinen Trainer geschlagen hat. Aber was weiß ich. Ja, wie dem auch sei, er wurde jetzt dann auch rechtskräftig wegen häuslicher Gewalt verurteilt. Ein Jahr Haft und ein Jahr, weiteres Jahr auf Bewährung. Aber das sind immer so diese Reminder, dass wenn man denkt, der französische Rugby ist nicht komisch genug, ja, doch. Es sind immer so Geschichten, wo man denkt, also Leute, es ist doch alles, kann doch alles nicht wahr sein. Aber gut, Dinge, die wahr sind, und das sind, glaube ich, Träume, die wahr werden. Benjamin Urdapieta oder Pichetta, ich bin mir da gar nicht
Urdi,
so sicher, wie das.
Urdi! Er ist einfach Urdi.
Hat einen neuen Vertrag mit 39 Jahren, arbeitet er sehr stark daran, der älteste Spieler der Top 14 zu werden, in der Hoffnung, dass Manonu bald in Rente geht. Aber wechselt mit seinen 39 Jahren nach Perpignan, um dort ein das? Wenig. Oh Gott. Mit seinem Römerhelm, Plastikrömerhelm. Oh Gott.
Der alte Mann. Wir haben ja letztes Jahr ein Theaterstück zusammen gemacht und da hat Oda einen alten römischen Feldherrn gespielt und diese Fotos und Videos habe ich ihm gezeigt.
Also ich meine,
Mark gezeigt.
Mit 39 Jahren, ich meine, das, was man ihm wirklich nie hat vorwerfen können, ist, dass ihm Biss gefehlt hat. was ihm an Frisur fehlt, fehlt ihm nicht an Biss. Und das ist ja schon eine Sache, die Perpignan echt fehlt aktuell. Was ist Nachteil? Konsequenz der Sache, wie mir gesagt wurde, aus Gif- und Salary-Cap-Gründen muss Vereinslegende Saleh Lalalem, oh Gott, das ist ein sehr schwieriger Name, also für uns schwieriger Name, nach Clermont. Was heißt, er muss nach Clermont, der Arme, muss zu einem besseren Team wechseln. Aber ja, nach 8 Jahren verlässt der 36-jährige Hakler damit Katalonien und wechselt nach Clermont. Spielertausch, der trotzdem dem Verein recht gut tun dürfte, denke ich.
100%. Das ist ein Mentalitätsmonster, mit 40 Jahren immer noch ein absoluter Competitor, der einfach mit Biss hat und der wirklich Energie hat, wie ich es noch nie gesehen habe. Und das ist auf jeden Fall der Mann, der richtig gut tut.
Ja.
Wenn du ein Mentalitätsproblem hast.
Eine weitere Maßnahme, 2 Themen, es war viel in Perpignan, nicht viel an anderen Orten ansonsten, aber in Perpignan war anscheinend richtig viel los. Wenn du Mentalitäten und Charaktere sehen willst, die du vielleicht im zivilisierten Leben nicht siehst, dann gehst du zu Rugby League. Und in dem Fall ist Rugby League zu Perpignan gekommen. Die Catalan Dragons haben ihren Saisonauftakt gemeinsam mit USAP auf dem Trainingsgelände der Migiral begonnen. Oder haben den Trainingsauftakt begangen. Das ist die Formulierung, die ich wählen wollte. Ist ja dann doch immer so die Frage, was bei solchen Trainingseinheiten bei rauskommt. Aber ich glaube, es schadet in jedem Fall nicht. Und aus dem Zwischenfall gegen Racing, wodurch ja die Stadionsperre auf Bewährung nach dem Finale, nach dem Relegationsspiel gegen Grenoble getriggert wurde, müssen sie jetzt, oder wird das Spiel gegen Montpellier, das Derby, in Béziers stattfinden. Das zweite Jahr in Folge tatsächlich, dass sie das Derby in Béziers spielen. Ich glaube, das ist nicht mal eine schlechte Sache für Perpignan. Ich bin immer ein bisschen überrascht, wie diese Regel ausgelegt wird. Es hieß ja, das Ausweichstadion muss 70 Kilometer entfernt vom Heimstadion sein. Sie hätten aber eine Ausnahmeregelung, Genehmigung bekommen, dieses Spiel in Narbonne zu spielen, was keine 70 Kilometer vom Emigiral entfernt ist. Ich verstehe mal nicht, wie das ausgelegt wird. Was da die Begründungen sind.
Ja, das ist halt schon ein bisschen dumm, oder?
Ja, schon. Also es ergibt nicht allzu viel Sinn. Aber gut, Béziers ist es geworden. Béziers, die in den letzten Jahren deutlich mehr Erstligaspiele gesehen haben, als ein abstiegsbedrohter Zweitligist jemals hätte sehen dürfen. Aber gut, es ist, wie es ist. Und neben dem Erstligaspiel Perpignan-Montpellier kriegen sie ja auch noch das Spiel zwischen der All Blacks 15 und Uruguay. Denn Moed Altrad trägt ja seinen Konflikt mit der Stadt relativ offen aus. Nur leider fällt ihm das wie immer auf die Füße. Die Sondergenehmigung für das nicht vertraglich vereinbarte Sonderspiel hat die Stadt abgelehnt, haben gesagt, nee, also wenn du uns so angehst, dann hast du du hast keinen Vertrag über dieses Spiel unterschrieben. Wir haben es dir im letzten Jahr aus Kulanz zugestanden, aber jetzt dann halt nicht mehr. Viel Spaß in Béziers. Ja, gut, ist halt so. Kommen wir zu dem einen Top-Kartau-Spiel.
Nachholspiel. Viel Spaß. Es geregnet hat ohne Ende in Tuno. Ja. Vor langer Zeit einmal. Und das wurde jetzt endlich nachgeholt. Wobei, naja, also 39 zu 17 geht's, 14 geht's aus. Das ist dann da schon doch ein deutliches Ergebnis.
Ja, und deutlich mehr Nationalspieler auf dem Feld, als wir alle gedacht hatten. War ja vielleicht positiv festhalten. Dachte man ja schon, das ist so ein Spiel, wo du denkst, naja gut, also B15 gegen B15, aber am Ende relativ top besetzt und Toulon, die vor ausverkauftem Haus deutlich gewinnen. Und auch in der Pro de Deux, muss man sagen, war das durchaus ein Spieltag der hohen Siege.
Ja, viel Spannung war nicht dabei, ne? Irgendwie so.
Nee. Also es gab zwei Spiele, die spannend waren, drei Spiele, die spannend waren und vor allem ein Ergebnis, das sehr viel umwirft, aber vielleicht erstmal die, die es nicht getan haben. Grenoble-Béziers angesprochen, oder die angesprochene Stadt 23-8. Ich glaube, damit hat man gerechnet. Auch dass Brief gegen Mont-de-Marsan einiges zu beweisen hat und wieder gut zu machen hat, war klar, entsprechend 68-10 das Ergebnis. Biarritz 33-16 gegen Agen war nach der Stundenüberzahl, die sie hatten, auch keine gigantische Überraschung. Oyonnax gegen Saint-Gaulin 50-21 auch nicht unbedingt der Rede wert. Und Valence gegen Aurillac 53-22 keine gigantische Überraschung. Das Ergebnis des Wochenendes, zumindest aus meiner Sicht, das Duell zwischen Dax und Carcassonne.
Ich hätte was anderes getippt. Colomier verliert schon wieder zu Hause.
Ja, stimmt.
10-12 gegen Aix-en-Provence.
Und das war ein spannendes Spiel und ein durchaus überraschendes Ergebnis. Ich hätte für mich DAX, die mit diesem Bonuspunkt sieht, was man bei einem Ergebnis von 19 zu 0 ja auch nicht denkt, den Bonuspunkt sieht, tatsächlich den letzten Tabellenplatz verlassen. War für mich ein überraschender großer Sprung in dem Spiel, dass, wenn sie das verloren hätten, sie sicherlich schon als relativ klaren Favoriten auf den Abstiegsplatz festgelegt hätte.
Absolut. Was ich nur so krass fand, ist, dass Kasachstan tatsächlich 0 Punkte.
Ja.
Zu 0. Das ist so nicht so gut, ne? Das ist schon
richtig bitter.
Zu 0 also, habe ich, glaube ich, noch nie verloren, ne? 3 Dinger kriegst du eigentlich immer irgendwie über die Linie oder über die Stangen halt in dem Fall.
Das Wetter war eine Katastrophe, wobei das in DAX ja auch nicht unbedingt eine riesen Überraschung ist, dass es da durchaus mal auch etwas mehr regnen kann. Maxim Holtmann als deutscher Nationalspieler wurde in der 48. Minute verletzt ausgewechselt. Ah ja, 19 zu 0. Damit, wie gesagt, mit dem Bonuspunkt ist DAX tatsächlich in der Tabelle an Carcassonne vorbei, die damit jetzt Tabellenletzte sind. Und das mit 5 Punkten Rückstand in die Saison. Ich finde das schon nicht unerwähnenswert oder nicht unnennenswert, dass sie das geschafft haben. Aber ja, Provence bei ähnlichen Witterungsbedingungen in Coulommiers die Flüchtigkeitsfehler des Heimteams ausgenutzt, die Versuche gelegt und am Ende 12 zu 10 auswärts gewonnen. Provence kommt in Fahrt, Coulommiers werden im Ruf. Ja, Coulommiers haben ja schon den Ruf eines relativ schwachen Heimteams für französische Verhältnisse, wohlgemerkt. Aber ja, ist halt, es macht es halt schwierig, oben mitzuspielen, wenn du nicht deine Heimspiele gewinnst.
Vor allen Dingen, Ex hat ja auch wirklich durchrotiert, und das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne?
Ja.
Ich hatte nicht den Eindruck, als wäre das ein Sieg, den sie eingeplant hätten.
Ja.
Aber gut, das macht es umso gefährlicher, wenn du die Jungs auf der Seite hast, die halt eh nichts mehr zu verlieren haben, ne?
Ja. Am Ende.
Ja.
Ist schon, war auch, also es ist halt, ich finde es bei diesen Spielen auch immer ein bisschen schwierig, weil die Witterungsbedingungen waren schon echt katastrophal. Und ich glaube, da kann. Naja, gut, wobei. Naja, doch, für
beide Coulommiers war es katastrophal. Das muss man auch immer sagen.
Ja. Ja. Aber es kann halt schon viel passieren, dann, wenn der Ball irgendwie komisch springt. Damit aber Coulommiers die Chance verpasst, auf den ersten Tabellenplatz zu springen. Mit dem Sieg wären sie an Wann vorbei gewesen. Gut, naja, Wann hat nach ihnen gespielt, aber trotzdem Wann und Coulommiers weiter auf dem ersten und zweiten Tabellenplatz. Provence auf dem 4. Tabellenplatz hochgerutscht, Nevers auf dem 5. Valence immer noch auf dem 3. Tabellenplatz.
Was das Überraschungsteam, oder?
Das absolut.
Das, was so Swayx Angoulême die letzte Saison war, ist diese sicherlich Valence, oder?
Ja.
Bis das jetzt Gefühl zumindest.
Genauso viele Spiele gewonnen wie Wann und Coulommiers. Und man muss bei Valence sagen, dass sie ihre Spiele auch alle hoch gewonnen haben. Am unteren Tabellenende, DAX, wie bereits angesprochen, an Carcassonne vorbeigezogen. Und die Luft für Béziers und für Mont-de-Marsan natürlich auch weiter dünn. Sehr, sehr dünn. Béziers bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht. Da hat, glaube ich, der Verein gegenüber dem Team jede Menge, fast alles Vertrauen verspielt. Mal gespannt, ob die das nochmal eingefangen kriegen. Aber dritte Liga, auch dort wurden.
Erzähl uns von deinem Spiel, was du gesehen hast, oder?
Oh Gott, ja.
Von deinem Hammerspiel, 8 zu 3 und dann auch noch verloren.
Richtiger Klassiker. Es war ein maues Spiel. Also, es war nicht so, dass nichts passiert wäre. Beide Seiten, bei Narbonne deutlich mehr, hat viel gemacht, viel probiert. war nur eben in den entscheidenden Momenten zu unpräzise. Und das über 80 Minuten hinweg. Und dann kassierst du einen aus einem dieser dummen, unpräzisen Fehler, einen Konter, der führt zum einzigen Versuch des Spiels. Und dann verlierst du 8-3. Und damit auch wieder die Tabellenführung. Gut, klar, du bist immer noch punktgleich mit Nizza, aber trotzdem ist am Ende schon zu wenig. Aber eine willkommene, ich glaube, es ist eine willkommene Ohrfeige, wie man dann doch so schön sagt, dass sie da nochmal aufwachen müssen, sich nicht zu sicher fühlen können. Wobei, ehrlicherweise, wenn sie sich nach den letzten Spielen zu sicher gefühlt haben, dann weiß ich auch nicht, was da schief läuft. Weil es ist bei Narbonne irgendwie immer das Gleiche. Sie kontrollieren das Spiel, sie gehen souverän in Führung, nicht in diesem Spiel, aber in den davor. Und dann schießen sie sich kontinuierlich ins Bein, bis sie das Spiel fast verloren haben, nur um dann in der letzten Minute nochmal aufzudrehen und das Spiel zu gewinnen. Und das kann dann eben halt auch mal gegen andere Teams und gegen bessere Teams auch schief gehen. Und Rennen für denen ist ja egal, Hauptsache gewonnen, ne? 22 die Punkte, Tabellenachter. Ne? Haben guten Abstand auf die Abstiegsplätze. Was willst du denn mehr, ne? Also ist denen ja egal. Es war für Tarbe mal ausgenommen, aber generell ein guter Spieltag für die abstiegsbedrohten Teams. Tarbe die 13 zu 35 gegen Albi verlieren. Bourgoin auf der anderen Seite mit einem souveränen Sieg 26-16 gegen Suresnes. Und Bourg-en-Bresse, naja, gut, weniger doll. 10 zu 28 in Périgueux. Die Überraschung des Drittligaspieltags, sicherlich der souveräne Sieg von Niort. 32 zu 27 gegen Chambéry. Mit Temenze in der Start, 15 und Michel Himmer von der Bank. Ein relativ ungefährdeter Sieg eigentlich. Also es war ja, jetzt
Ultra, oder?
Chambéry sind am Ende nochmal reingekommen, haben sich den Defensivbonus geholt, okay, aber trotzdem souveräner Sieg von Jörg. Für mich die Überraschung des Drittligaspieltags. Und ja, damit, ja klar, mit Abstand auf dem 6. Platz, aber sie sind auf dem 7. Platz mit 27 Punkten. Ein guter Spieltag und sie sind in den Playoffs oder in den Playoff-Plätzen. Klar, wir haben noch nicht mal Halbzeit, aber bis jetzt eine sehr, sehr gelungene Saison für den Aufsteiger.
Absolut. Und da freut man sich umso mehr, dass zwei deutsche Jungs dabei sind. Und ja, dann vielleicht nächstes Jahr Pro-League spielen. Man weiß es nicht. Es ist ja alles möglich.
Ich kann meine Fanbrille halt nicht absetzen. Ich gönne es ihnen aber nur über den Weg Relegation.
Wieso denn das, sollte
schon Meister werden. Mark. Ich weiß nicht. Ich glaube, meine 10er Bonne-Trikots würden sich nicht freuen, wenn sie weiter dritte Liga, für die dritte Liga stünden. Gott. Massiv überrascht. Es wäre schon echt hart. Ich glaube, ja, wäre mir immer noch lieber als Nizza. Weil mit Nizza hat sich ja doch dann doch in den letzten Jahren so eine gewisse Rivalität herauskristallisiert. Da wäre Niort sicherlich schon irgendwo die sympathischere Lösung. Aber die wirklich schönere Lösung wäre dann doch, wenn man endlich dieses Versprechen, weil es ist ja doch immer so dieses Versprechen vor dem Anfang der Saison, dass du denkst, du siehst diesen Kader, den er Bonner aufstellt, und denkst, also wenn sie damit nicht aufsteigen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und am Ende des Tages, wir kennen alle die finanzielle Situation von Drittligavereinen, gibt keine akuten Gerüchte oder Nachrichten, dass irgendwas im Argen sein könnte, aber wer weiß, wie lange du so ein Budget aufstellen kannst, um so einen Kader aufzustellen.
Ja, mit Gerard Bertrand wahrscheinlich ziemlich lange, oder?
Ja, aber wer weiß, wie lange man in der dritten Liga sein muss, bis er die Lust verliert. Ist halt immer so immer so
die
eine Gefahr.
Kehrseite der Medaille.
Ja. Aber gut, ich meine, es ist, wie es ist, ne? Die Playoffs werden, glaube ich, richtig spannend. 10 Spieltage sind rum. Und Platz 1 bis 6 sind echt nah beieinander. Narbonne und Nizza beide mit 35 Punkten auf Platz 1 und 2, auf Platz 3 und 4. Périgueux mit jeweils 34 Punkten und auf Platz 5 Chambéry mit 33 Punkten. Massy mit 31 Punkten auch immer noch nah genug dran, aber vielleicht, was das Playoff-Rennen angeht, ein bisschen außen vor. Schon eine echt spannende Tabelle. Und unten, gut, klar, Tarbe sind letzter, aber
Die tun mir so leid, die tun mir so leid.
ja. Es ist aber halt irgendwie auch so ein bisschen die Konsequenz aus einem bald 10 Jahre andauernden kontinuierlichem Abstieg. Also, ja, klar, also, sie sind keine Liga abgestiegen, aber man hat schon gemerkt, von Jahr zu Jahr wurde's eisdünner. Und irgendwo ist es dann jetzt dieses. So wäre es so ein logisches Ende. Aber die Saison ist noch lang. Ich bin mir halt nicht sicher. Wir sind wie bei Perpignan, so an diesem Punkt, wo du sagst, es reicht nicht, dass sie besser werden, es muss auch jemand anderes dafür schlechter werden. Die Situation ist nicht so
Aber
dramatisch wie in
Montauban, ne?
Perpignan.
Wer ist das Montauban für Tarp? Da gibt es ja eigentlich niemanden. Das ist das Problem.
Marcon Barœul, dass die eine schwierige Saison haben werden, war klar. Haben ja trotzdem, meine ja, die dritte Liga ist ein bisschen versöhnlicher als die unteren Ligen. Du kannst zumindest zweimal nach Paris fahren oder in Großraum Paris fahren, du kannst nach Rouen fahren. Okay, du hast nicht nur die 1000 Kilometer Anreise, aber trotzdem, was Marcon Barœul halt fehlt, ist wie bei den ganzen Nordvereinen, die fehlt die Tiefe, weil. Du bist nicht in Toulouse oder in Colomiers oder wie Colomiers, wo du deine U23 mit den ganzen Spielern aufstockst, die es in Toulouse nicht geschafft haben. Du hast kein Nachwuchsprogramm, was Lücken füllen kann. Und da ist Rouen einfach weiter. Zumal Rouen nah genug an Paris dran ist, dass da der ein oder andere Spieler pendeln kann. Also der Fofana zum Beispiel ist ja damals auch der ist ja dann zu Suresnes irgendwann gewechselt und der ist dann ja auch aus Rouen nach Suresnes gependelt. Das geht schon, ne? Aber ich glaube, die werden nicht groß abfallen. Ich glaube, die sind relativ kontinuierlich da, wo sie sind und es wird schwierig, aber mal schauen. Aber Bourgoin müssen einfach besser werden, weil. Also es fällt mir halt wirklich schwer, mir einen Verein wie Bourgoin in der vierten Liga vorzustellen. Nur mal kurz, es gibt in der National, gibt es kein Relegationsspiel mehr. Platz 13, 14 sind Abstiegsplätze.
Das wusste ich gar nicht. Krass.
Ja,
Das ist
das
aber neu, oder?
Relegationsspiel, ja, also sie hatten jetzt. Naja, was heißt neu? Also sie hatten letztes Jahr, glaube ich, das eine Mal, also es gab dieses, nee, zweimal gab es das Relegationsspiel zwischen der dritten und vierten Liga. Marcon Barœul hat ja gegen wen haben die denn gewonnen? Gegen Vienne.
Stimmt,
Und
Servien, ne?
dann letzte Saison hat ja Niort gegen das Stade Longoné gewonnen. Aber letzten Endes ist es für die Vereine, gerade in diesem unteren Bereich, ist es halt einfach wirklich schwierig, keine Planbarkeit zu haben. Und das ist dann einfach zu viel Saison, ist viel zu lang. Und du brauchst diese Planbarkeit in den unteren Ligen noch viel mehr als in den höheren. Daher, es ergibt schon Sinn. Also vor allem das Problem ist ja, glaube ich, eher, dass du kannst eine Zweitligasaison bestreiten, wenn du nicht aufsteigst, aber eine Viertligasaison zu bestreiten, eine Drittligasaison zu bestreiten, nachdem du irgendwie ganz knapp ein Relegationsspiel gewonnen hast und dich auf eine Viertligasaison vorbereitet hast, wo die Einkommen ja noch mal geringer sind. Schwierig. Ja, aber deswegen, 13. Platz ist kein rettendes Ufer. Du musst schon 12. werden. Und krass. Da sehe ich, Bourguin sehe ich nicht unten, Sirene weiß ich halt nicht. Also, kann halt dann natürlich
irgendwie... Ganz solides zu rennen, obwohl die sich ja, könnte sein, dass sie sowieso mit Massi dann zusammenkommen nächste Saison.
Ja, das ist halt so dieser Punkt, ne, dass du sagst, irgendwann sagst, also ist eigentlich egal, wie es bei uns läuft, Hauptsache Massi gewinnt. Dass sich da vielleicht so ein bisschen Lethargie einstellt, aber ich glaub's fast nicht. Also es fällt mir schwer zu glauben, weil am Ende die Spieler wollen... haben ja eigentlich fast noch mehr Druck als die anderen Vereine, weil die sich ja nicht nur bei sich beim oder sich nicht nur beim eigenen Verein durchsetzen müssen, sondern auch zeigen müssen, dass sie genug sind, gut genug sind, um in einem vereinten Kader Massy-Syren zu bestehen.
Ist es aber durch jetzt? Ist das hundertprozentig durch? Da bin ich mir nämlich auch nicht sicher. Es gab ja auch mal die Idee,
also,
Stade Français und Racing 92 zusammenzulegen. Das wurde dann auch, glaube ich, gab es sogar einen Streik der Spieler.
Ja, wobei da war ja noch ein bisschen mehr. Also da hatte ja unter anderem auch Anne Hidalgo als Bürgermeisterin von Paris richtig Druck gemacht, dass das nicht passiert. Das war ja zu dem Zeitpunkt, da war ja Jean Bouin gerade irgendwie 1-2 Jahre frisch renoviert. Wie gesagt, jetzt haben wir so viel Geld in dieses Stadion investiert und jetzt wollt ihr nicht mehr existieren. Also, ne, das kommt mal klar.
Rafft euch.
Ja, die hat ja schon eine ziemlich klare Ansage gemacht. Und das war ja zu dem Zeitpunkt, da war es ja, glaube ich, da war Wild, glaube ich, noch nicht bei Stade Français. Und da hatte der Verein, war ja relativ angewiesen auch auf die öffentlichen Subventionen und hatte gesagt, also nee, also das, nein, das passiert nicht. Massy-Syren ist so ein bisschen zwiegespalten, weil Syren das wirklich möchte, vor allem der Präsident möchte das wirklich. Massy ist zwiegespalten. Die Alteingesessenen sind hart dagegen. Die Jüngeren, also vor allem der aktuelle Präsident ist sehr dafür. Aber es ist aktuell ein harter Kampf, weil es ist, ihnen sind nach der Ankündigung, das zu machen, sind ihnen 3 Großsponsoren abgesprungen. Also wir reden hier von einem Sponsoring-Verlust von knapp 850.000 Euro. Und dazu eben noch, dass zum Beispiel die Physiotherapiepraxis, wo die Spieler vorher kostenlos behandelt wurden, eben gesagt hat, also das machen wir nicht. Also das machen wir nicht mit, das akzeptieren wir nicht. Und der Verein seitdem für diese Physiotherapiebehandlung bezahlen muss. Also da ist eben auch nochmal zusätzliche Kosten, die sicherlich auch nicht gering sind, die dazukommen. Und die Frage ist eben für... Also ich glaube, die Frage wird sich eben darauf aufhängen, welche Identität wird der Verein hinterher haben, weil das Geld ist eben nicht das Problem, weil der Präsident von Syren eben verspricht, im Falle einer Fusion, wird er 6 bis 8 Millionen Euro in diese neue Identität stecken. Gut, kann er das halten? Das weiß ich nicht, ich vermute schon, aber... das sollte, also die finanziellen Probleme werden dann eben dadurch so ein bisschen aufgefangen. Ich glaube, also Stand jetzt ist es durch, nur dass es eben von Seiten von Massy noch sehr große einige Leute gibt, die es noch sehr in Frage stellen. Am Ende finde ich es schwierig, weil ich verstehe natürlich jeden, der sich 10, 15, 20 Jahre oder länger für diesen Verein engagiert hat, der sagt, jetzt soll diese Identität einfach verschwinden. Auf der anderen Seite, du hast es in der zweiten Liga nicht geschafft, bei kostenlosem Eintritt eine 4-stellige Zahl an Zuschauern ins Stadion zu kriegen. Du bist nicht konkurrenzfähig sportlich mit den ganz guten Vereinen der Liga. Ja, du bist da oben mit dabei, aber kannst finanziell und sportlich nicht mit Nizza mithalten, nicht mit Narbonne mithalten, nicht mit Albi mithalten, vor allem nicht, wenn die ihre Spieler alle relativ günstig von Castres zur Verfügung gestellt bekommen. Du kannst nicht mit Chambéry mithalten, du kannst nicht mit Périgueux mithalten, die neue Stadion mit vielen Fans haben, kannst mittelfristig auch nicht mit Rouen mithalten, wo eben auch andere Gelder hinterstecken. Du kannst nicht mit Lyon mithalten, die sehr davon profitieren, in einer sehr reichen Stadt zu sein, die keinen Fußballverein mehr zu unterstützen hat. Also mir fällt halt eben wirklich, also ich, für mich ist es halt so eine Grundsatzfrage, die sich massiv stellen möchte. Wollen wir Top-Rugby bei uns in der Region sehen, dann müssen wir uns eingestehen, dass es nach einer Fusion definitiv nicht schlechter aussehen wird, als es aktuell ist. Weil das wird halt, also was soll passieren, dass noch weniger Leute kommen? Also ja, das ist halt keine Zuschauer haben sie, oder keine Zuschauer haben sie jetzt schon.
So. Wobei es Fred eigentlich ganz gut besucht ist.
Ja, aber auch nicht mal im vierstelligen Bereich, wobei es bei denen ja auch daran liegt, dass das Stadion nicht mehr hergibt.
Also und halt das ist ja schon Paris halt auch nur 10 Minuten mit dem Auto entfernt ist, ne? Da fährst du einmal den Berg runter, den 16. und dann bist du da. Einmal Boulogne rein und dann war's das. Port-Saint-Cloud. Weiß gar nicht, welche U-Bahn-Station das da ist, aber ist ja auch egal.
Ist halt kein einfacher Ort. Und ich finde es jetzt nicht wild, oder ich finde es jetzt nicht sehr weit hergeholt zu sagen, dass man mit vereinten Mitteln als ein Verein der Vororte nicht auch vielleicht ein bisschen besser dasteht oder zumindest nicht besser dasteht. Die Sache wäre natürlich auch, dass in dem Fall eben sich wieder die Frage stellt, wie es mit Auf- und Abstieg aussieht, weil der Grundsatz des Verbands ist eigentlich, man holt eher Vereine rauf, als dass man Vereine vom Abstieg bewahrt. Das ist eigentlich der Grundsatz. Eher Aufsteiger als Nicht-Absteiger. Aber den Grundsatz haben sie in den letzten Jahren auch das ein oder andere Mal verletzt. Also wäre eben die Frage, ob dann nämlich ein 13. Platz vielleicht doch rettend sein könnte, falls diese Fusion durchgeht. Aber alles irgendwo, alles offen.
Spekulation.
Wir finden es raus. Spekulation ist auch, ob Lannemezan in der National 2 die Ligue-Klasse halten werden. Sieht tatsächlich aktuell nicht schlecht aus. Sie sind zwar noch auf dem Abstiegsplatz, aber punktgleich mit dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Denn sie haben gegen
Lebenszeichen haben sie gesendet, gegen Servette Genève, also der Rugby-Mannschaft aus der Schweiz. Richtig.
Ja, und das ist also es ist natürlich schon.
Haben sie gewonnen, 21-17, um das nochmal hier vorzustellen.
Sie haben jetzt schon, sie haben jetzt 3 Siege, sie hatten in der letzten Saison 1, glaube ich. Also es ist schon mal deutlich besser als im letzten Jahr nach 8 Spieltagen. Genf, weiß ich nicht, ob man sie als Liga-Primus bezeichnen kann, weil Derby Gegner Rumilly schon 7 Punkte Vorsprung hat. Nîmes ist aktuell vor ihnen, Mâcon ist vor ihnen. Ich glaube trotzdem, dass Genf besser ist als zumindest 2 von diesen 3 Vereinen. Das Problem ist natürlich, auf der anderen Seite natürlich auch für Lannemezan, dass es einfach ein sehr geografisch unausgeglichener Pool ist. Weil du mit Tricastin und Lannemezan und Osch am Ende auch, dass du 3 Vereine hast, die im Vergleich zu den anderen Teams Reise, weil Lannemezan ist ja mehr oder weniger Atlantikküste. Das heißt, du fährst fast 800 Kilometer nach Genf. Das ist schon nicht ohne. Na gut, 800 Kilometer weiß ich nicht, aber 600, 650 in jedem Fall. Das ist schon eine Strecke. Auch auf der anderen Seite natürlich für Genf, die da unten hinkommen. Und Genf haben ein relativ hohes Budget, aber eben dann auch kein unendliches. Und ich weiß halt dann bei solchen Spielen, finde ich es auch schwer einzuschätzen, ob Reisestrapazen nicht dann doch einen Unterschied gemacht haben. Lannemezan jetzt auch keine Weltstadt, die mit besonders bequemen, für seine besonders schönen Hotels bekannt ist. Und ob so eine Nacht im Ibis-Budget dann nicht vielleicht doch seine einen Einfluss auf die Spielleistung hat. Wie dem auch sei, böse sind wir nicht mit Mathieu Ducourt als deutscher Nationalspieler, spielt ja für eine Maison, nicht für Genf. Wobei ich ehrlicherweise gar nicht sicher bin, Genf müsste doch bestimmt eigentlich auch den einen oder anderen deutschen Nationalspieler haben, oder? Es war im französischsprachigen Teil, aber ich meine, es gibt einen, der aber ja, Kylian Benjabala. Wäre jetzt nur die Frage, ob er auch gespielt hat. 27, dritte Reihe Stürmer. Es wäre jetzt dann wirklich die Frage, ob er, wie viel er die Saison gespielt hat. Das wäre natürlich Rechercheaufgaben, bei denen es sich anbieten würde, dass ich sie vor dem Podcast erledige. Aber es ist, wie es ist.
Ach, Quatsch.
Quatsch. Ich frage mich wirklich, ob das nicht so eine. Eigentlich müsste sich das doch anbieten, dass da. Ach, guck mal, zumindest ein ungarischer Nationalspieler hat gespielt.
So.
Ist doch klar. Naja, wie dem auch sei. Scheint erstmal nicht so. Aber ja, ich bin echt gespannt. Viertligasaison ist aktuell richtig spannend. Auch im anderen Pool, der dann geografisch dann noch ein bisschen ausgeglichen ist. Haben sich die Favoriten noch nicht ganz so durchgesetzt, wie man gedacht hat, aber ich bin echt gespannt. Nîmes ist vielleicht auch so ein, da ist für mich so auch so ein, wie sagt man so schön, so ein Dark Horse, die nach dem Abstieg des Fußballvereins in die vierte Liga dann jetzt eigentlich auch ein bisschen besser dastehen, haben ja auch eigentlich richtig gute Zuschauerzahlen mit teilweise bis zu 3000 Leuten in der Stadt, die ja auch unter anderem europäischen Handball hat. Finde das jetzt nicht so schlecht, vor allem für einen Viertligisten. Aber von der vierten nochmal bis zur ersten Liga. Wir hatten den vierten Spieltag der ersten Liga der Frauen. Auch da keine wirklichen Überraschungen, wenn ich das sehe. Bordeaux 40-8 gegen Bobigny, Grenoble 36-12 gegen Toulon. Montpellier gegen Romagna ist vielleicht das, was ich so als halbe Überraschung einschätzen würde. Montpellier aber auch als nicht mehr das Top-Team, das sie vielleicht noch vor 10 Jahren waren. Und Romagna spielt eine fantastische Saison, 4 Siege aus 4 Spielen. Blagnac 41-3 gegen Lille ist, denke ich, keine Überraschung. Und Toulouse 38-6 gegen Lyon. Das einzig Überraschende, was ich über dieses Spiel sagen werde, ist, dass ich sehr überrascht war, dass keines der beiden Teams einen zweiten Trikotsatz gehabt haben schien. Also das Rot-Schwarz gegen Rot-Schwarz spielen da, finde ich schon ein bisschen wild. Aber gut, es ist, wie es ist, ich meine, es scheint ja funktioniert zu haben.
Marc wollte erst nicht zuschauen, wollte streiken.
Es ist, wie es ist. Ich meine, ich fand es schon, also ich meine, ich habe ja das Spiel, Toulouse bietet keinen Livestream an, von daher war es ja sowieso so eine Sache, wo du sagst, ja, naja, aber ich finde es schon wild. Ich glaube, wenn ich vor Ort gewesen wäre, wäre ich echt genervt gewesen. Ja, sicherlich hätte es irgendwie funktioniert, aber du denkst, also es kann doch nicht so schwer sein, dass du einen weißen Trikotsatz irgendwo rumliegen hast. Also gerade als Heimteam wirst du doch irgendwie. Ja, ich finde es schon wild. Also das. Aber gut. Thema zu wenig Geld im Frauenrugby ist schon so ein, ist ja ein bleibendes Thema. Wobei ich finde es schön, dass wie viel dann doch passiert. Also Po bzw. Lens Section Paloise hat ihr letztes Heimspiel auch nach dem Top-14-Duell zwischen Po und Perpignan gespielt gegen Racing. Und auch dort einen Zweitligarekord aufgestellt mit, was waren es am Ende, so semi-offiziell waren es, glaube ich, 4.500, die da waren oder die da geblieben sind, was ich auch wirklich gut fand, also vor allem, wie gesagt, gegen Racing, die ja nur auch gerade erst in die zweite Liga aufgestiegen sind, Aber es bewegt sich ein bisschen was. War auch für mich die Erkenntnis, dass Lisa Aricastre in Rente gegangen ist. Das hatte ich irgendwie auch nicht mitbekommen. Hat ja auch was, 40, 50 Länderspiele für Frankreich. Aber naja, mit diesen Worten belassen wir das vielleicht für heute. Bevor wir uns in Territorien vorbegeben, über die nur wirklich zu wenig berichtet wird, als dass wir hier informiert darüber reden könnten. Oskar, vielleicht als letzten Abschluss, gewinnt Frankreich gegen Fiji oder gibt es da auch eine Klatsche?
Sie werden gewinnen, 30-0. Alles andere, Katastrophe.
Sag
30-7. Was sagst du?
Nee. 26-20.
Okay.
Wir finden nächste Woche raus, wie falsch wir gelegen haben. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.